So, ihr Lieben, das Thema für unseren heutigen E-Kurs ist: Bearbeite deine Vergangenheit, sonst prägt sie deine Zukunft. Also das ist ein ganz klarer und ein ganz fester Zusammenhang, dass wenn wir unsere Vergangenheit nicht bearbeiten, nicht nach biblischem Vorbild, nach biblischen Mustern, die unsere Vergangenheit anschauen und sie bearbeiten, dann hat sie definitiv einen Einfluss auf unsere Zukunft, auf das, was im Jetzt passiert und was in Zukunft passieren wird. Und dieses Thema liegt mir in mehrerlei Hinsicht sehr am Herzen, weil wir jetzt noch vielleicht 15 Jahre miteinander gehen. Die Gemeinde ist noch nicht ganz so alt, aber unsere Taufe im Herbst wird 15 Jahre her. Und da können wir auf eine gewisse Zeit zurückblicken. Und ich muss mit Erschrecken feststellen, oder wir Ältesten hier in der Gemeinde müssen mit Erschrecken feststellen, dass eben Dinge bei Menschen, bei Christen in der Nachfolge vorhanden sind, die sind das Problem, über das wir schon vor 15 Jahren gesprochen hatten. Dinge, die immer wieder dasselbe sind, Gründe, die immer wieder die Menschen an der Nachfolge halten, die es schaffen, dass Menschen in ihrem Eifer nachlassen, die es schaffen, dass die Menschen entmutigt sind oder dass die Menschen auf der Strecke bleiben, auf der Stelle bleiben, nicht weitergehen. Und ich bin gerade jetzt im Lobpreis daran erinnert worden, an eine Stelle aus diesem Räuber-Musical, was wir hier ausgeführt haben, von dieser Kindergeschichte. Nicht wie bei Räubers, wie dieser Tom diese alte Frau gesehen hat, die mit dem Rucksack kam. Und er fragt den Königssohn, er fragt also Jesus und sagt: Schau mal, diese Frau, wie gebeugt die geht, unter welcher Last die geht und wie schwer es die hat, Schritt für Schritt vorwärts zu kommen. Und ich erinnere mich jetzt nicht mal ganz genau, jedenfalls war die Situation doch wohl so, dass man wollte dieser Frau diese Last abnehmen. Und Jesus hat auch gesagt, er wäre so gerne bereit, ihr die Last abzunehmen. Und neben dieser traurigen Tatsache, dass die Frau in ihrem hohen Alter immer noch diesen riesen Rucksack mit der Last rumgetragen hat, kam noch hinzu, dass sie auf die Bitte, die Last doch abzugeben, die Last nicht losgelassen hat. Sie wollte die Last, sie hatte sich daran gewöhnt, an diese Last, und gab es Gründe, die stärker waren, diese Last nicht loszulassen. Und da wir das in unserer eigenen Gemeinde, in unserer eigenen Erfahrung, in den eigenen Vorangehen gemerkt haben, dass wir das auf keinen Fall missachten dürfen, dass wir das auf keinen Fall unterschätzen dürfen, liegt es mir wirklich am Herzen, über dieses Thema meine Gedanken euch mitzuteilen, dass wir das dort anfassen, dass wir das dort betrachten und dass wir dort Licht von Gott hineinlassen. Und der ganze Grund, warum das so notwendig ist, warum nicht der Grund oder überhaupt das Anliegen von Gott her ist, weil er uns eben liebt. Weil er möchte, dass wir nicht mit diesen Dingen ein Leben lang uns rumschleppen und uns fragen, warum wir nicht in ein siegreiches Leben der Nachfolger Christi hineinkommen. Und deswegen haben wir ja im ganzen Anliegen dieses Intensivkurses die Sache, was wir hier behandeln, das ist das wirklich das kleine Einmaleins. Das sind die absoluten Grundlagen, das sind die Dinge, ohne denen geht's nicht. Das ist das Minimum in einer christlichen Nachfolge, wenn wir von diesen Dingen gesprochen haben, das richtig zu verstehen, von Neuem geboren zu sein, die ganze Thematik Wassertaufe, Umgang mit Heiligen Geist und alles, was wir hier an Themen hatten und vielleicht auch manche Themen, die wir vielleicht noch nicht intensiv beleuchtet haben, weil vielleicht die Zeit auch gar nicht reicht. Aber das gehört zu den Anfangsgründen des Glaubens. Wir haben mal am Anfang einen Satz geprägt: Das Fundament setzt der Größe des Hauses, was du darauf bauen willst, eine natürliche Grenze. Eine ganz logische Sache. Die Festigkeit und die Größe deines Fundamentes bestimmt die Größe des Hauses, was du einmal darauf bauen kannst. Und das ist im Geistlichen genauso wie im Natürlichen. Du kannst da mit jedem Architekt reden, aber auch wir als Kinder Gottes, als Nachfolger, wir müssen aufpassen, dass wir dort nicht Fehler machen, die dann das Haus schief stehen lassen, wackeln lassen und wir nicht in das kommen, wo wir hinkommen sollen. Das Wort Gottes sagt einmal in dem Psalmen, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht schauen wir das Licht. Das heißt also, das Anliegen von Gott für die Nachfolger ist, dass sie die Quelle des Lebens kennen und dass sie das Licht Gottes sehen und eben auch in ihrem Leben im Licht leben. Und dann dahin kommen, wie es schon in den alten Propheten vorausgesagt wurde, zum Beispiel im Beispiel aus Daniel, aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das Anliegen von Gott für seine Nachfolger ist, dass er uns die Macht, die Herrlichkeit über die Königreiche der Erde geben will. Und das kann nur anfangen, dass wir erst einmal auch herrschen und regieren über uns in unseren eigenen Lebensbereichen. Und das ist das, was wir demonstrieren sollen. Wir sollen das lebende Beispiel der Kraft Gottes sein. Das ist das, wofür wir wiedergeboren sind, von neuem geboren sind und all die Facetten, die da nötig sind, damit wir das lebendige Beispiel sind seiner Existenz. Und nun können wir diese Aussage oder müssen wir diese Aussage vergleichen mit dem Ist-Zustand im Leib Christi. Und dort brauchen wir wohl nicht viel Erkenntnis und nicht viel Insiderwissen, dass wir dort meilenweit entfernt sind von dieser Geschichte, dass die Kinder Gottes, die, die dem Herrn gehören, die dem Herrn nachfolgen, ein lebendiges Beispiel sind dafür, dass gottlose Menschen sagen, also wenn ich eine Lösung für meine Probleme suche, ich glaube, ich muss mal bei dem Gott der Christen nachfragen. Wenn ich die sehe, wie die leben, die haben etwas, was ich nicht habe und ich will das auch haben. Das ist das Ziel, das ist unser erklärtes Ziel. Dafür haben wir die geordneten Bahnen unseres Lebens, auch unseres Glaubenslebens verlassen, wo wir gedacht haben, das ist alles, was so von Gott kommt. Dafür haben wir gesagt, dafür wollen wir aufbrechen zu neuen Ufern. Wir wollen sagen, Herr, wir wollen das erleben, wir wollen das sehen. Und auch das, was wir jetzt nach 15 Jahren sehen, ist auch noch nicht so sehr viel. Aber das soll uns nicht entmutigen, dass wir sagen, na, dann hat es vielleicht am Ende keinen Sinn, sondern das Wort Gottes sagt uns, dass wir in die Heilung, in die Wiederherstellung, in die Ordnung Gottes hineinkommen können. Und wenn wir die richtige Haltung haben und wenn wir in der richtigen Art und Weise an den Fundamenten bauen lassen von unserem Herrn und das miteinander tun, dann werden wir dort hineinkommen. Deswegen ist es mir ein Anliegen, über diesen, ich nenne das jetzt auch Fundamentbaustein, aufräumen mit der Vergangenheit zu lehren und einige biblische Tatsachen und Zusammenhänge euch aufzuzeigen. Ein kleines Beispiel, was mir dazu schon eingefallen ist und was ich euch vielleicht auch für euer inneres Auge so ein bisschen, damit man Dinge etwas besser sich merken kann. Die Vergangenheit, die nicht aufgeräumt ist, die hat so einen gewissen Gummiband-Effekt. Was meine ich damit? An einem großen Bohrer, stellt euch vor, wie ein riesen Bohrer, wo ein riesiges Tankerschiff festgemacht wird, dort ist in der Regel wie ein Gummiseil befestigt. Wenn das mal so ein großer Bohrer hier wäre, diese Flasche, ein Gummiseil befestigt und wir tragen das irgendwie unsichtbar um unsere Hüfte oder irgendetwas. Und am Anfang ist das Gummiseil vielleicht lasch und es ist aufgewickelt und wir können auch in unserer Nachfolge als Christ, wenn wir uns haben vielleicht taufen lassen oder bekehrt haben, ein ganzes Stück weiterkommen und es wird irgendwie herrlich, der Herr hat mich befreit, ich habe neue Freunde, ich gehöre zu einer Gemeinde und alles ist im Feinsten. Irgendwann beginnt das Seil sich zu straffen. Und wir merken, dass es in unserer Nachfolge Schritt für Schritt schwerer wird. Die Schritte werden kleiner, die Kraft wird größer, die wir brauchen. Die Kraft, die uns wieder nach hinten ziehen will, wird stärker. Und dann gibt es Leute, die schneller und Leute, die langsamer aufgeben. Je nachdem, in der Regel passiert einiges, du stemmst dich gegen diese Kraft und versuchst noch einen Schritt und noch einen Schritt zu gehen. Die Spannung in dem Seil wird immer größer und irgendwann kannst du es nicht mehr aushalten und mit einem Schlag schnappt dich das Ding wieder meterweise zurück. Und du stehst an einem Punkt in deinem Glaubensleben, wo du vor Jahren schon mal weitaus weiter vorn warst. Du hattest mal mehr Glauben, du hattest mal mehr Sicherheit, du hattest mal mehr Freude im Wort zu lesen, du hattest mal mehr Offenheit, Dinge auch zu bekennen und weiterzugehen und sagen, Herr, all das ist dann auf einmal wieder weg. Es lohnt sich nicht mehr und so weiter. Und viele Menschen leben dieses Glaubensleben bis an ihr Lebensende. So lange laufen, bis das Gummiband wieder straff ist. Dann kommt wieder diese große Enttäuschung, wo es den Schnapp gibt und du wieder diese, weiß was ich, 100 Meter zurückgeschossen wirst. Dann gibt es eine große Phase der Traurigkeit des Liegenbleibens. Und wenn man richtig gut ist, rabbelt man sich wieder auf und wieder nach vorne. Das soll und das muss und das darf eigentlich nicht so sein und so bleiben. Und im ersten Teil meiner Lehre möchte ich euch versuchen, die Augen zu öffnen, warum das offensichtlicherweise bei einem Großteil der ganzen Nachfolger Jesu Christi so ist. Weil es ist nicht von mir an Horn herbeigezogen und ich bin da auch kein Schwarzmaler. Es ist einfach die Tatsache, dass das Leben leider nicht die Kraft, das Leben der Nachfolger Gottes in wenigen Fällen die Kraft Gottes demonstriert, sondern eher diese Kraftlosigkeit und diese Lauheit eben aufweist. Der ein Punkt, warum ich glaube, dass das so ist, ist, dass viele Dinge auf dem Gebiet der Unwissenheit ist. Viele Menschen in der Nachfolge Jesu Christi wissen manche Dinge nicht, werden irgendwie rekrutiert zum Glauben, füllen eine Bekehrungskarte aus, wachsen dort rein, weil sie geboren sind in einer christlichen Familie oder was weiß ich. Kommen in irgendeine Gemeinde, haben vielleicht irgendjemand Eifrigen, der evangelistisch berufen ist, der ihn zum Herrn führt. Sie kommen irgendwo in eine Gemeinde und alles. Und die Menschen werden in Unwissenheit gehalten und werden nicht darauf hingewiesen, was als allererstes notwendig ist, wenn du startest im Glauben. Ich möchte eine Bibelstelle herausziehen aus Hebräer 6, die Verse 1 und 2. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, dass wir die Anfangsgründe des Wortes von Jesus Christus lassen und zur vollen Reife übergehen wollen. Was drückt dieser Satz aus? Er drückt eindeutig eine Progression, ein nach vorn gerichtetes Aufwärtsgehen, ein Wachstum aus im christlichen Glauben. Also es gibt Anfangsgründe des Glaubens, des Wortes von Christus. Und wenn wir dort in den Anfangsgründen gelehrt sind, ausgebildet sind, geht es weiter, dass wir weitergehen zur Reife. Und viele Menschen in Christus weisen in keinster Weise Reife aus, weil sie nicht das Wissen darüber gelehrt bekommen haben, dass man zuerst die Anfangsgründe des Glaubens absolvieren muss. So sag ich mal, nicht so groß fromm oder so. Das ist wie, du kriegst keine Fahrerlaubnis, wenn du nicht den Fahrerlaubnislehrgang gemacht hast. Du kriegst nicht die Fahrerlaubnis, wenn du deine Pflichtstunden nicht absolviert hast. Dann musst du die Prüfung bestehen, theoretisch, du musst die Prüfung praktisch bestehen und dann kannst du eine Fahrerlaubnis kriegen. Anders darfst du am Straßenverkehr nicht teilnehmen. Und im christlichen Glauben glaubt man irgendwie, du weißt, wie Fahrerlaubnis geschrieben wird, setz dich ins Auto und mach los. So werden Leute in das Glaubensleben hineingeschickt Und dort gibt's Fehler, die sind von Gemeinde, von Gemeindeleitung, aber auch von Eltern. Eltern prägen, erziehen ihre Kinder zum Glauben. Also da gibt es viele Gründe, warum die Unwissenheit da ist und die Menschen dann gar nicht wissen, was sie denn zuerst tun sollen. Und sehr interessant ist, dass wenn wir von diesem Vers ausgehen, was denn die Anfangsgründe, was einfach das kleine Einmaleins ist für jeden Christ, bevor er in die nächst höheren Dinge Richtung Berufung, Richtung einen geistlichen Dienst oder irgendwo hinkommt. Also jeder hat von uns begriffen, dass er in seinem Leben einen Grund gelegt hat mit der Buße, indem er sich von toten Werken abgekehrt hat. Also das ist das allererste. Buße heißt anders handeln und anders denken. Haben wir schon oft erklärt, fasse ich jetzt kurz. Also, das gehört zu den Anfangsgründen. Dann die ganzen Dinge des Glaubens. Glauben an Gott. Glauben heißt, das habe ich mal aus einer Parallelübersetzung aus dem Griechischen herausgezogen, das heißt, ich habe Erkenntnis von den Dingen des Glaubens. Glauben, in dem Wort Glauben steckt Erkenntnis drin. Ich muss überhaupt erstmal was erkennen aus dem Wort Gottes. Dann muss ich zustimmen. Glauben heißt immer zustimmen. Das ist im griechischen Urtext in dem Wort Glauben enthalten, die Zustimmung. Und viele Leute sagen, dass sie glauben, stimmen aber dem geschriebenen Wort nicht zu. Wenn wir das linguistisch klar sehen und richtig behandeln, sagst du, machst alles möglich, aber du glaubst nicht. Wenn du glaubst, dann stimmst du zu, weil das Wort Glauben aussagt. Und weiter geht es, was in dem Wort noch impliziert ist, noch mit enthalten ist, ist zu dieser Zustimmung kommt noch überzeugt sein. Überzeugt sein davon. Das ist die nächste Stufe. Wenn ich etwas erkannt habe, wenn ich etwas zugestimmt habe, dann bin ich überzeugt von dieser Sache. Und nur von etwas, wovon ich überzeugt bin, kann ich andere wieder anstecken. Unser Glauben, wir sind sehr schnell mit diesen Sachen, dass wir, also wie gesagt, in alle Welt gehen sollen und die Gottlosen bekehren sollen. Aber wenn wir selber nicht überzeugt sind von den Dingen des Glaubens, wen wollen wir anstecken? Und am Ende, das Letzte, was in diesem Wort noch impliziert ist, ist Vertrauen auf. Also wenn ich eine Erkenntnis habe von etwas, nämlich vom Wort Gottes, wenn ich eine Zustimmung habe zu diesem Wort Gottes, wenn ich ein überzeugt bin von dem Wort Gottes und wenn ich darauf vertraue, dann kann ich von Glauben reden. Wenn ich diese Dinge habe, dann reden wir von Glauben. Und das ist dieser Glauben an Gott, was hier steht in Hebräer 6, Vers 1 und 2. Das sind die Anfangsgründe des Glaubens. Und wenn mir das niemand erklärt, dann fehlt's dort. Und dann haben wir die Lehre von den Waschungen. In anderen Übersetzungen kann man auch die Lehre von den Taufen. Also die Taufe im Wasser, die Taufe im Heiligen Geist. Und all die anderen Dinge, die das Wort Gottes noch sagt. Die Taufe zur Buße und so weiter, von was das Wort Gottes spricht. Das Handauflegen, also segnen, andere Leute zu segnen und alles, das sind die Anfangsgründe. Totenauferstehung und ewiges Gericht. Also die Zusammenhänge und die darin zu leben, das sind die Anfangsgründe des Glaubens. Und dafür braucht es erst einmal Wissen, ein Verständnis darüber, weil sonst geht's nicht richtig weiter in unserem Leben. Das heißt, wenn wir von diesen Anfangsgründen des Glaubens reden und davon reden, dass wir unsere Vergangenheit bearbeiten sollen, dann heißt das ganz klar in den Anfangsfundamenten, meine Sünden müssen bekannt werden und es muss Buße getan werden. Und wie viele Leute haben da falsche Vorstellungen? Sünden können nicht ignoriert werden und auch nicht verdrängt werden. Da sind Scham und Peinlichkeit für die Dinge, die ich da getan habe, keine Ausreden. Das müssen wir überwinden. Am Ende steckt hinter Scham und Peinlichkeit, hinter all diesen Ausreden steckt am Ende Stolz. Ich will mich nicht blamieren, ich will das nicht sagen. Aber nur die Sünden, die wir ans Licht bringen, die wir ans Kreuz bringen, wo wir klar und deutlich Jesus um sein Blut bitten, dass er es damit abwäscht. Nur diese Sünden sind auch wirklich weg. Es werden alle Sünden vergeben, in die Tiefe des Meeres geworfen und Gott erinnert sich auch nicht mal an alle deine Sünden, wenn du sie bekannt hast. All die Sünden, die du nicht ans Licht gebracht hast, die du nicht bekannt hast, die sind existent. Deswegen muss, dass wir nicht weiter in dieser Unwissenheit leben. Wenn wir vom Reich Gottes reden, ist eigentlich die Zielstellung dessen, wenn wir Leuten etwas sagen von den Geheimnissen des Reiches Gottes, dann ist eine biblische Reaktion auf jemand, der etwas sagt, hört vom Reich Gottes, wäre eine biblische Reaktion, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Das war in der Apostelgeschichte die Reaktion der Leute auf die Predigt von Petrus. Ich möchte das nicht relativieren, aber ich möchte euch ein Stück da entkrampfen, dass dann ich sage, ja, da habe ich schon oftmals Leuten was von Jesus erzählt, da hat mir noch keiner geantwortet, oh weh, was muss ich tun, da gehe ich ja in die Hölle und was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich weiß, dass an vielen Malen auch in Gesprächen, wo ich mit Leuten habe, das geht zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr raus und da sind wir noch nicht. Bei dieser Qualität, dass wir etwas vom Reich Gottes erzählen und es fährt den Leuten durchs Herz und die sagen, warte mal, ehe du weiter erzählst. Moment mal, das heißt, ich gehe für alle Ewigkeit in die Hölle. Was muss ich tun, damit ich aus diesem Dilemma rauskomme? In dieser Dimension sind wir noch nicht. Aber warum sind wir noch nicht in dieser Dimension? Ein Grund, den ich da finde, ist, weil das bei uns selber noch nicht durchs Herz dringt. Das fängt bei uns selber an. Wir selber sind noch nicht mal erschrocken genug über alles das, was wir getan haben. Und wir sind auch noch nicht dankbar genug, dass wenn wir Dinge getan haben und die uns schon vergeben sind, dass wir sagen, also ich kann alles, was mir angetan wird, kann ich vergeben. Weil wenn ich bedenke, was mir vergeben wurde, ist es alles geklärt. Also dort ist schon in unserem Herzen, da stellen wir die Weichen, ob wir mal dorthin kommen, dass Menschen, die uns begegnen, nicht in der Unwissenheit bleiben. Diese Weiche stellt sich in unserem Herz. Okay, das also dieser Sache, dass der erste Grund, warum das Aufräumen der Vergangenheit an vielen Stellen so lasch gehandelt wird, ist Unwissenheit. Das nächste, was ich da nennen will, ist kein Unterscheidungsvermögen. Das ist, warum kommt bei uns kein richtiges Unterscheidungsvermögen? Weil wir in unserem Glauben und in unserer Herangehensweise über unsere Nachfolge den Zeitgeist und Humanismus hineingelassen haben. Dieses Angleichen, dieses Modernmachen, dieses mit der Welt mithalten und Glauben irgendwie auf unsere heutige Zeit projektieren, damit es ein bisschen schmackhaft wird und damit die Kirchen nicht leer bleiben, das ist alles Dünnes, das ist alles Schwachsinn. Weil was da auf der Strecke bleibt, ist unser Unterscheidungsvermögen. Unsere Sinne werden, je mehr wir von diesem Zeitgeist, von diesem Humanismus reinlassen, werden sie immer lauer, die Sinne. Und keiner glaubt, dass man das aufräumen müsste. Also, dass ich vor meiner Ehe schon 3 Freundinnen hatte und die, mit denen habe ich natürlich auch geschlafen, das ist ja heute noch, das ist ja im Laufe der Zeit, heute ist das ja üblich. Ich wüsste nicht, warum ich da aufräumen müsste mit meiner Vergangenheit. Wenn wir diese Denkweise haben, bleibt dieser Schutt in unserem Leben. Und damit bleibt dieses Gummiband, selbst wenn wir irgendwie sagen, ja, ich glaube auch an lieben Gott, wir sind gebunden an diese Dinge und kommen nicht weiter in unserer Nachfolge. Dieses Urteilsvermögen kommt natürlich auch davon, das geht auf den ersten Punkt zurück mit dieser Unwissenheit, dass da klare Lehre her muss. Und das sind alle gefordert, die in irgendeiner Weise etwas vom Herrn weitergeben. Ich nenne da einen Vers aus Hesekiel, der an die Priester gerichtet ist. Ich möchte aber warnen, den nicht so schnell zu nehmen, ja, das ist an die Priester und da haben die Priester versorgt und das geht mich ja nicht an. Sondern jeder von uns ist von Gott berufen in ein geistliches Priestertum, wenn wir in seiner Nachfolge stehen. Und damit sind wir herausgefordert, und ich möchte den Vers vorlesen, Hesekiel 22, 26, seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen meine Heiligtümer. Sie machen keinen Unterschied zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und lehren nicht zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen. Sie verbergen ihre Augen vor meinen Sabbaten und ich werde entheiligt in ihrer Mitte. Also das spricht ganz klar von Dingen, die im Reich Gottes geschehen. Kapitel 22, Vers 26. Und Gott sagt hier, das geht so nicht. Sie lehren nicht mehr zu unterscheiden zwischen dem Reinen und dem Unreinen. Und das ist ein wichtiger Punkt, wo das Volk Gottes wieder zurückkommen muss, damit wieder diese Klarheit und am Ende auch dann die Kraft Gottes wieder und die Gegenwart Gottes wieder zurückkommen kann. Diese Hesekiel beschäftigt sich noch weiter mit diesem ganzen Thema und etwas später, etwas weiter hinten im Kapitel 44, Vers 23 finden wir dann noch einen weiteren Vers, wo das nochmal aufgegriffen wird. Sie sollen mein Volk unterscheiden lehren zwischen Heiligen und Unheiligen und ihm den Unterschied erklären zwischen Unreinem und Reinem. Das heißt, das muss Standard in einer neutestamentlichen Gemeinde sein, dass den Menschen erklärt wird, was ist rein und was ist unrein, was geht und was geht nicht, was ist biblisch und was ist unbiblisch. Und dieses Anliegen oder diese Art, die muss sich wie ein roter Faden durch die ganze Gemeinde ziehen. Die darf nicht nur, naja, da müssen ja dann irgendwie der Ältesten oder irgendjemand da ist ja dann halt verantwortlich, das immer zu erklären, sondern wir selber müssen lernen, im Wort Gottes uns auszukennen, damit wir unterscheiden können, was ist rein und was ist unrein. Es werden Zeiten kommen, wo du nicht immer jemanden fragen kannst in Zukunft, ist das von Gott oder ist das nicht von Gott? Darf ich das oder darf ich das nicht? Ist das noch vertretbar mit meinem Glauben oder ist das nicht mehr vertretbar? Dann kannst du nicht sagen, ich rufe mal jemand an, der es wissen muss, sondern dann solltest du selbst unterscheiden können. Und je mehr wir Dinge in unserer Vergangenheit eben nicht aufgeräumt haben, das selber nicht gelernt bekommen, können wir sowas auch nicht fortpflanzen. Wir können dann selber, wenn wir mit einer mangelnden Unterscheidungsgabe irgendwie noch behaftet sind, haben wir Mühe, Dinge, wo wir dann sagen, ach, Schwamm drüber, brauchst du nicht drüber zu reden, ach, was soll denn das? Und wir wundern uns dann, warum so viele Dinge schlecht gehen. Ein dritter Punkt, den ich nennen möchte, warum das mit dem Aufräumen der Vergangenheit oftmals unterschätzt oder gar nicht getan wird. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist falsche Lehre. Einfach Dinge, die im Leib Christi verkündigt werden oder die bekannt sind als Meinung und die einfach falsch sind und nicht aus dem Wort Gottes. Eine so eine Sache ist zum Beispiel, dass vielen Christen erzählt wird, dass mit ihrer Bekehrung, wenn sie einmal den Herrn angenommen haben, ist alles in Ordnung. Da gibt's nichts mehr zu tun und der liebe Gott hat dann alles zugedeckt und da ist ja nur heilig und groß und mächtig und da brauchst du keine Sorgen mehr zu machen. Jetzt ist alles gut. Ah ja, Bubaya, du gehörst in die Kirche und jetzt eigentlich nur noch der Himmel, der auf dich wartet. Wenn du dich ernsthaft bekehrt hast und das ernsthaft gemeint hast, glaube ich, dass der Himmel auf dich wartet und die Ewigkeit für dich bestimmt ist. Aber es ist ein völlig anderes Gebiet, ein siegreiches Leben hier auf Erden und das Sammeln von Schätzen, die in der Ewigkeit noch Bestand haben. Das ist ein ganz anderes Gebiet, wie das Gebiet, dass du dir überhaupt eine Grundsatzentscheidung treffen musst, dass für dich du die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes verbringst oder die Ewigkeit gemeinsam mit dem Teufel verbringst. Und das ist ein Geschenk, das können wir uns auch nicht erarbeiten, das hat nichts mit Leistung zu tun, das ist einzig und allein das Geschenk. Aber dann zu sagen, du hast das Geschenk erworben, das ewige Leben, das Heil ist für dich bereit und jetzt setz dich in deine Sofaecke, bleib wie du bist, richt noch ein bisschen Schaden an, der liebe Gott wird schon alles zustreicheln. Das ist falsch und das ist eine falsche Lehre. Wir kriegen nur die Lasten abgenommen, die wir auch ans Kreuz bringen. Das ist einfach biblisch, das ist klar. Eine weitere, so eine falsche Auslegung von einer Bibelstelle, die es in der Tat gibt, aber die oftmals so dann eben falsch gebraucht wird, und es gibt ja leider viele Beispiele, wo das gemacht wird, dass man so landläufig sagt, ja, wer seine Hand an den Pflug legt, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes, wenn er denn zurückschaut. Also wer einmal sagt, ich gehe mit dem Reich Gottes und jetzt, dort ist ein Missbrauch einer Sache, die dort nicht hingehört. Was diese Bibelstelle meint, wenn du die Hand an den Pflug legst und dann ständig zurückschaust, dann bist du nicht befähigt oder nicht berufen fürs Reich Gottes, dann wird das mit dir nichts. Wenn du in dem Sinne zurückschaust, wehleidig, ja, was hatte ich denn früher? Ja, jetzt, wo ich Christ bin, muss ich einer Frau treu sein. Früher konnte ich untreu sein, wie ich wollte. Oder was auch immer. Früher musste ich nicht alles bezahlen, was ich im Kaufland mitgenommen habe. Jetzt muss ich alles bezahlen. Und wenn du so wehleidig, ich überziehe das natürlich ein bisschen, so zurückschaust, das ist das, was das Reich Gottes, wenn man nicht die Ziele Gottes im Plan hat, sondern dass die Vergangenheit und all diese Dinge, damit das meint, dass das sollen wir nicht tun. Aber zurückschauen in dem Sinne zu sagen, Moment mal, warum komme ich denn so schwer vorwärts? Was ist denn hier? Warum falle ich immer über die gleiche Sünde? Warum sind Dinge in meinem Leben nicht weg? Warum gibt's Denkprozesse in meinem Leben, die schier nicht aufzuhören scheinen? Da muss man mal zurückschauen und muss mal dann auch Menschen an seiner Seite haben, wo man sagt, Mensch, schau mal auf mein Leben, die und die Dinge sind da bei mir, da komme ich nicht raus, was könnte das sein? Und dass man dann sagt, komm, lass uns da mal beten, der Heilige Geist hilft uns und manche Erfahrungen gibt's da auch und dann kann man Dinge aus der Vergangenheit abschneiden. Also dort aufpassen, es gibt falsche Lehre, die uns davon abhalten will, die Dinge unserer Vergangenheit zu bearbeiten. Und ein weiterer Punkt, das was noch so eine falsche Lehre ist, dass es eine landläufige Meinung gibt, wenn etwas wehtut, dann kann es nicht von Gott sein. Er ist ja schließlich Liebe. Aufräume mit der Vergangenheit, wo du wirklich schuldig geworden bist oder wo du Opfer warst in verschiedenen Dingen. Da beleuchten wir das noch einmal in Einzelnen, will ich noch ein bisschen drauf eingehen. Wird immer wehtun. Es werden Wunden aufgerissen, es werden Dinge vielleicht sein und das wird Dinge, ich hatte vorhin was angesprochen mit Scham oder mit Peinlichkeit, es werden immer solche Dinge berühren, weil das mit Demut zu tun hat. Wir müssen uns demütigen und da gibt es Dinge, die wir ans Licht bringen, die werden uns nicht einfach und nicht leicht sein. Die werden nicht einfach sein und die werden uns nicht leicht fallen. Das ist nicht der automatische Rückschluss, weil das wehtut und weil uns das so schwer fällt, dann kann es ja nicht von Gott sein. Also das ist echt eine falsche Lehre und das ist ein falscher Rückschluss. Das ist nicht wahr. Okay, also falsche Lehre kann ein Grund sein, warum wir diese Gebiete nicht angehen. Ein weiterer Grund, warum wir diese Dinge nicht angehen, Auslagerung der Verantwortung. Ich übernehme, ich bin nicht bereit oder ich bin halt nicht gelehrt worden, Verantwortung für mein eigenes Handeln und für mein eigenes Denken und für meine eigenen Sachen zu übernehmen. Ganz groß ist ja dieser Merksatz, Schuld sind immer die anderen. Damit machen sich viele Leute das Leben verdenken. Das so muss man ja richtig sagen. Da denken viele Leute, sie machen sich damit das Leben leicht und belügen sich damit, weil sie eben nicht rauskommen aus diesen Dingen. Und das hängt damit zusammen, dass wir die Verantwortung wegschieben und das war meine Mutter und das war meine Großmutter und meine schlechte Kindheit und mein böser Pfarrer und meine Frau, die mich verlassen hat und immer wieder die Sachen, ich nicht. Wir müssen dazu kommen zu sagen, was habe ich in diesem Prozess falsch gemacht? Was hätte ich anders machen sollen? Wo ist mein Part, dass Dinge anders hätten laufen können? Und wenn ich es jetzt erkenne, stehe ich dazu, übernehme Verantwortung und werde die Dinge ändern. Das ist eine ganz wichtige Sache, wenn wir zu dieser Sache dann auch ins Detail ein Stück gehen wollen, mit dem Aufräumen mit der Vergangenheit. Eine andere Sache ist noch, die wir sehen müssen. Wir werden nicht befreit von den Folgen unseres Verhaltens. Also das ist auch etwas, weil manche denken, das brauche ich gar nicht angehen, weil da ändert sich ja sowieso nichts. Was meine ich damit konkret? Die Folgen unseres Verhaltens wären, nehmen wir mal ein Beispiel, eine Scheidung und ein uneheliches Kind. Wir können das, alles, was in diesem Prozess an Schuld war, wenn wir das ernsthaft und ehrlichen Herzens vor Gott aufarbeiten, vergeben bekommen und können dort in der Tat freigesprochen werden von dem Herrn, alles das, was die Schuld und unbiblische Verhaltensweisen betrifft, die meinetwegen zu einer Scheidung oder zu einem unehelichen Kind geführt hat. Aber nach der Vergebung, nach deinem Freispruch und nach dieser Sache, dass du auch wieder lachen darfst, bleibt das Kind immer noch in deinem Haus. Und du hast möglicherweise 18 oder 20 Jahre ein Kind großzuziehen, weil du diesen Fehler gemacht hast. Und das sollte uns nicht sagen, da wir ja diese Folgen sowieso nicht ändern können, da brauchen wir ja, was will ich denn da machen? Das ist ein Fehler. Wir müssen ganz klar der Sache ins Auge schauen, dass es gewisse Fehlverhalten gibt, deren Folgen wir eine Zeit lang tragen müssen. Und da ist auch Gott an unserer Seite, da ist auch der Heilige Geist an unserer Seite und wir kommen da auch durch. Aber das ist eine Illusion, das müssen wir auseinanderhalten. Wenn wir Buße tun und Vergebung empfangen und wenn wir sagen, das sind aber Dinge, das ist halt natürlich die Folge dessen, ich habe jetzt aufgeräumt, ich habe meinetwegen eine Privatinsolvenz oder irgendetwas, aber jetzt geht's an diesen Part Schulden abtragen. Jetzt muss ich was machen. Früher habe ich da immer andere für schuldig befunden, jetzt tue ich was. Und das kann mit Arbeiten losgehen, zum Beispiel, wenn man Schulden abtragen will. Das sind solche Sachen, keine Auslagerung der Verantwortung. Was dort eine Rolle mitspielt, da will ich nicht tiefer eingehen, aber ich will das wenigstens nennen, was dort auch sehr stark vertreten ist in dieser Sparte Auslagerung meiner Verantwortung, wer sich da gerne meldet zu Wort, ist der religiöse Geist. Der kommt da sehr gerne zu Besuch und sagt, der liebe Gott wird das schon machen, du musst ein bisschen mehr beten und da brauchst du noch einen Eindruck vom Himmel und alles solches Gesülz. Das hat mit einem lebendigen, klaren Glauben in der Nachfolge nichts zu tun. Ein wirklich tiefer, feuriger, ehrlicher Glaube ist nüchtern. Da erzählt nicht irgendwas, das muss man dann der Herr schon sagen und ach ja, sollte ich da oder was? Nee, du kannst klar Dinge betrachten, du kannst dir Freunde an deine Seite holen, die das mit betrachten, zu denen du Vertrauen hast und kannst sagen, das werden wir jetzt tun und das werden wir nicht und das werden wir lassen und wir werden dafür beten und dann geht's vorwärts. Okay. Ein weiterer Punkt, warum wir Dinge oftmals nicht angreifen, das kann auch sein, Angst vor Dingen, denen ich möglicherweise nicht gewachsen bin. Dort fiel mir zuallererst ein, zum Beispiel das ganze Gebiet Okkultismus, Zauberei oder irgend sowas. Wenn wir in solchen Dingen verstrickt waren, macht sich manchmal eine gewisse Angst breit, wo man dann sagt, oh nee, greif da nicht an, nee, Hilfe. Und das ist eine falsche Art, das kommt zu keinem Ergebnis, damit kommen die Dinge nicht aus unserem Leben. Und die Bibel warnt uns natürlich, mit Dingen umzugehen, die zu hoch für uns sind, denen wir in der Tat nicht gewachsen sind. Aber wir müssen eins bedenken, Jesus ist allen Dingen gewachsen. Und wir haben Jesus an unserer Seite und wir können uns Menschen des Vertrauens, Menschen, die ein integres Leben haben, die uns ein Glaubensvorbild sind, an unsere Seite holen und können sagen, so, jetzt werden wir dort rangehen, egal. Und wenn die über mir gebändelt haben oder was weiß ich, tote Viecher eingegraben haben in dem Haus, wo ich eingezogen bin oder was weiß ich, was ist da alles für okkultes Zeug, ihr glaubt das gar nicht, wie präsent das noch heutzutage ist. Das klingt wie ein Märchen aus dem Mittelalter, wo du sagst, das hatten wir mal in der Geschichte. Da haben sie dann irgendwelche Leute verbrannt, glaubt noch nicht, wie viel Aberglauben und wie viel Zeugs und auch okkultes Zeugs in unserer Zeit heutzutage präsent sind. Und wir sollen da nüchtern und vernünftig damit umgehen, dass wir nicht da in etwas hineinstolpern, was dumm ist. Aber wir sollen da auf keinen Fall Angst haben zu sagen, weil das so ein dicker Hund ist, da gehe ich nicht an. Also mit anderen Worten gesagt, auch wir müssen etwas tun. Wir müssen uns diesen Dingen stellen und wir müssen mit allen Sünden und Gewohnheiten brechen und uns von allen Dingen trennen, die Gott nicht will. Wenn wir in einer siegreichen Nachfolge stehen wollen, müssen wir uns von allen Dingen trennen und mit allen Sünden und Gewohnheiten brechen, die Gott nicht will. Ein Beispiel, wo wir auch aus dem Wort Gottes das sehen, dass Menschen von der Theorie dann zur Tat geschritten sind, können wir ablesen aus der Apostelgeschichte. Brauchen wir jetzt vielleicht nicht aufschlagen, ich lese euch das mal vor. Das ist eine interessante Begebenheit. Menschen haben dort das Wort Gottes gehört und haben festgestellt, dass sie dort eine Menge Fehler gemacht haben. Aber viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Das war erstmal das Erste. Die Leute, die aufgrund der Apostel, der neu entstandenen Gemeinden, das Wort Gottes gehört haben, Jesus als Messias erkannt haben, sie kommen und bekannten und erzählten ihre Taten. Und dann kam das, was ich gerade im letzten Punkt angesprochen habe, aber viele von denen hatten Zauberkünste getrieben. Also sie waren verstrickt in diesen Dingen. Und was haben sie getan? Sie trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie. Verbrannten sie vor allen, also öffentlich. Und sie berechneten ihren Wert, da hat sich wahrscheinlich jemand einen Spaß draus gemacht, und kamen auf 50.000 Silberlinge. So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Ich kann euch mal ein bisschen helfen mit 50.000 Silberlingen, was es bedeuten kann, dass Dinge, die wir in der Vergangenheit getan haben, aufräumen, dass die einen Preis kosten. Was die dort in dieser einen Stadt zusammengetragen haben, 50.000 Silberlinge. Also Silberlinge können ja verschiedene Münzen sein. Das kann also ein weitaus höherer Betrag sein. Aber wenn es Silberlinge waren, gehen wir mal davon aus, die kleinste bekannte Silbermünze war ein Denar. Es können aber auch andere Silbermünzen gewesen sein, die da gemeint haben, da war der Wert noch mehr. Aber mal Unterkante, 50.000 Silberlinge, wenn es also 50.000 Denare waren, dann wissen wir aus Parallelstellen und so weiter, dass da etwa ein Denar ein Tageslohn war. Wenn wir das mal rein mathematisch dividieren, waren das über 140 bis 160 Jahreslöhne, die dort verheizt haben auf dem Marktplatz. Sprich, in Euro mal ausgedrückt, etwa ein Wert von 3,5 Millionen Euro. Haben die dort im Feuer aufgehen lassen, um den Herrn gehorsam zu sein, um mit ihrer Vergangenheit aufzuräumen und sagen, das war das alte Leben und jetzt beginnt ein neues Leben und egal, was das von Wert hatte, jetzt Streichholz ran, weg mit dem Rotz, jetzt folgen wir dem Herrn. Und diese Konsequenz, dieser Bereitschaft, so einen Preis zu zahlen, die ist heute an vielen Stellen gar nicht mehr da. Die ist schon moralisch nicht da. Da blamiere ich mich ja. Ach, wem soll ich denn das erzählen? Ach, nee. Ach, wie sollen die dann über mich denken? Und ach, Buße tun. Ach, nee. Also moralisch ist die Bereitschaft schon nicht da, den Preis zu zahlen. Und viele Male materiell erst recht nicht. Aber das war ein echter materieller Wert. Wenn du das siehst, dass das vielleicht 150 Jahreslöhne waren. Eine andere Bibelstelle, die ich dazu noch anführen möchte, aus Hesekiel 36, Vers 25. Und ich, Gott, will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von aller Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Also mit diesem Bibelvers will ich jetzt schon einen Ausblick geben in meinen nächsten Teil, wo ich dann konkreter werden möchte, was wir denn alles mal angucken müssen in unserem Leben. Der Ausblick ist, dass Gott uns reinmachen möchte. Er möchte uns heilen und er möchte uns entlasten. Um das nochmal von diesem Beispiel von Anfang zurückzugreifen, mit dieser Frau, mit diesem Rucksack aus diesem Gleichnis oder aus diesem Musical, was wir hier mal hatten mit den Räubers, aus dieser Geschichte. Gott möchte, dass wir diese Lasten ans Kreuz bringen, alle Lasten ans Kreuz bringen, damit wir das nicht durch unser Leben hindurch schleppen. Und ein anderer Hinweis, was mit diesem erstmal Wegreisen, was schlecht war, zu tun hat, bevor wir Neues aufbauen, möchte ich nochmal einen Bibelvers herausnehmen aus dem Jeremia, weil wir eben diesen Fehler oft haben. Es wird eben nicht niedergerissen, es wird nicht abgerissen, es wird das Falsche nicht erstmal aus unserer Mitte weggeschafft. Und viel zu schnell will man irgendetwas da drauf bauen, auf einen alten Misthaufen, das dann nach außen ein bisschen glänzt. Und Jeremia 1, Vers 10 steht, siehe, ich habe dich am heutigen Tag über die Völker und über die Königreiche eingesetzt. Und wozu hat Gott in Jeremia eingesetzt? Um auszurotten, niederzureißen, um zu zerstören, um abzubrechen und um zu bauen und zu pflanzen. Also wenn wir das mal in Ruhe betrachten, diesen Vers, Jeremia 1, Vers 10, können wir lesen, ausrotten, niederreißen, zerstören, abbrechen. Das sind vier Dinge, die er berufen war, die zu tun sind in unserem Leben, wenn wir von dem Fundamenten sprechen. Und dann kommt Bauen und Pflanzen. Also hier reden wir von einem Verhältnis 2 zu 1. Das heißt, niederreißen ist schwerer wie bauen. Niederreißen kann ein Stück weit eine Arbeit bedeuten, wo wir erstmal ein Stück damit beschäftigt sind. Und viele reden von im christlichen Leben von Berufung, von irgendwas übernehmen und wo kannst du mitarbeiten und was kannst du jetzt gleich für die Unerretteten tun und. Und es wird missachtet, dass wir zuerst einmal ausrotten, niederreißen, zerstören, abbrechen müssen, bevor wir bauen und pflanzen können. In unserem eigenen Leben. Das ist so, so wichtig. Und heute nach 15 Jahren Gemeinde oder gemeinsam gehen, ist es für mich bitter zu sehen, dass wir diesen Vers bei einigen Leuten von uns missachtet haben. Einige treue Freunde von uns haben wir das missachtet und haben nicht den Mut gehabt, vielleicht war es Menschenfurcht, vielleicht war es Unwissenheit, ich habe einige Gründe genannt, vielleicht war es falsche Lehre, wer weiß, warum das alles gekommen ist. Ein was weiß ich auch, die Verantwortung dafür, da will ich mich nicht entziehen. Irgendwo ist jeder mit beteiligt gewesen halt bei dem Fehler, dass das passiert ist. Und es wachsen Bastionen, es wachsen falsche Haltungen, sodass da Dinge in unserer Nachfolge kaputt gehen, Beziehungen kaputt gehen und dem Königreich Gottes eigentlich Schaden zugefügt wird, wenn wir dort einen falschen Start hinlegen. Ja, also das ist für mich eine ganz wichtige Sache, dass wir dort einen klaren Blick bekommen, wie notwendig das ist, aufräumen mit unserer Vergangenheit, dort auch seelsorgerlich wirklich ranzugehen, die Türen hinter uns wirklich zu schließen. Das Wort Gottes gibt uns ein Beispiel von jemand, der leichtfertig sich zum Herrn kehrt und das Haus aufräumt und so einen Dämon rausschmeißt und nicht Acht gibt nach dieser Sache, was dann auch wieder reinkommt, dann auch da drin zu bleiben. Die Türe, wir müssen aufräumen und dann die Türen schließen. In den Bereichen, wo wir die Fehler gemacht haben. Weil das Wort Gottes uns warnt, dass dann diese Dinge wiederkommen in bis zu siebenfacher Heftigkeit. Können wir nachlesen in verschiedenen Stellen, Matthäus-Evangelium, Lukas-Evangelium, von der Rückkehr des unreinen Geistes. Also wir haben dort die Arbeit und die Aufgabe, die unreinen Geister aus unserem Leben fortzuschaffen und dafür zu sorgen, dass die Türen zubleiben und dass sie auch nicht wieder rein können. Und wir sollten dort aufpassen, dass es nicht wegen Unwissenheit oder wegen falschen Urteilsvermögen oder so die Sachen auf der Strecke bleiben. Okay. Jetzt möchte ich ein ganzes Stück konkreter werden und einige Dinge ansprechen. Das ist wie so, ich will einfach mal, das ist jetzt nicht bis in die Tiefe hinein behauptet dieser nächste Bereich, was denn in unserem Leben alles mal betrachtet werden sollte, ist jetzt nicht die komplette Vollständigkeit für alles, einfach so eine Menge Sachen, wo ich einfach helfen will, euch mal ein bisschen so mal an die Glocke zu hauen. So, boah, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Oder wenn Leute sagen, ja, zum Glück, ja, damals, ich hatte eine echt gute Leute an meiner Seite, wo ich mich bekehrt habe, da haben wir drüber gebetet und da gab es bei mir Befreiungsgebet und da bin ich gelöst worden von Flüchen. Ja, sehr schön, dass das bei mir so gewesen ist und ich weiß, dass das so nötig ist, wenn ich irgendjemand mal zum Herrn führe, dass ich das so tun sollte. Ich habe eine Menge Bereiche jetzt aufgeschrieben, wo wir einfach mal Licht Gottes auf unser Leben scheinen lassen sollten. Das fängt mal an mit 4 so Hauptbereichen und dann habe ich am hinten aus noch so ein paar Sachen. Ich denke, die ersten 4 Hauptbereiche, das sollte jeder erst einmal sich angesprochen fühlen, wo ich sage, ja, das sind so Dinge, da ist wahrscheinlich jeder angesprochen. Und hinten aus habe ich dann mal noch so ein paar Bereiche, die können wir auch so als Unterbereiche nennen. Da kann es durchaus sein, dass es auf den einen oder anderen zutrifft und der andere sagt, nee, also auf dem Gebiet habe ich keine Probleme. Ich denke aber, die ersten 4 Bereiche, die sollten für alle klar sein, da muss mal Licht Gottes drauf. Wie steht's denn da in meinem Leben? Also der erste Bereich ist der ganze, und ich nenne die jetzt erst einmal und dann gehe ich da mal noch ein bisschen in die Tiefe, was ich darunter verstehe. Also der erste Bereich, wo Licht Gottes rein muss, ist der ganze Bereich meiner Vergangenheit. Der zweite, also der Bereich meiner Vergangenheit, das können auch Dinge sein, die nicht zwingend nur mit mir zu tun haben. Auch Erbsünden, Segen und Fluch, das sind so Dinge, das lohnt sich mal zu betrachten und zu schauen, wenn man auch manche sagen, ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber irgendwie klemmt doch was in meinem Leben. Das könnte angesiedelt sein im ganzen Bereich meiner Vergangenheit. Ein nächster Bereich, wo unbedingt Licht Gottes drauf muss, ist der ganze Bereich meiner Sünden. Dinge, die ich irgendwo falsch gemacht habe, Dreck am Stecken habe, das Wort Gottes ignoriert habe, falsch getan, aber auch falsch gedacht habe.
Kann man das Wort Vergangenheit auch Vorfahren benutzen?
Ja. Ja, der erste Punkt. Bereich meiner Vergangenheit oder Vorfahren. Ja, das ist okay, Jan. Das wird vielleicht dann, wenn ich es dann nochmal beleuchte, noch ein bisschen deutlicher. Also der nächste Bereich, diesen Bereich meiner Sünde, ganz klar, da geht's um mich. Da meine ich ganz klar, da geht's um mich. Was habe ich getan? Und da geht es um den ganzen Bereich, wie arbeitet man das auch auf? Entschuldigung, Wiedergutmachung, das gehört zur Aufarbeitung mit dazu. Also nicht nur, na gut, ich habe es mal ganz schnell im lieben Gott gesagt, da kann sein, dass wir eben auch Dinge tun müssen, die dann zum Wiedergutmachen gehören. Dann gibt es einen Bereich, der auch oftmals nicht so gerne angeguckt wird, wo ich glaube, das sollte jeder mal Licht Gottes reinlassen. Das ist der ganze Bereich meiner Verletzungen. Wo ist mir Schmerz zugefügt worden? Wo bin ich verletzt worden? Wo bin ich vielleicht Opfer gewesen? Auch dieser Bereich, oftmals gibt es da Dinge, die können wir manchmal auch nur noch von einer Seite, also von meiner Seite aus beräumen. Und die andere Seite müssen wir dann dem Herrn anbefehlen, weil wir vielleicht bei manchen Dingen, Opfergeschichten oder Vergangenheitssachen, Verletzungssachen gar nicht mehr dort rankommen, um mit Leuten was zu klären oder wie auch immer. Aber wir müssen Schmerz, wir müssen es lernen, müssen mit dem Heiligen Geist in Kooperation sein, dass wir Schmerz loslassen können, dass wir aus Verletzungen befreit werden, dass wir Dinge vergeben können. Also dieser ganze Bereich, der sollte auch unbedingt mal unter das Licht Gottes kommen. Was war da mit mir? Was ist da geschehen? Und gibt's da Dinge, wo ich Lösung und Befreiung brauche. Und der vierte Bereich, wo ich glaube, dass da auch auf jeden zutrifft, das ist der ganze Bereich meines Charakters. Der ganze Bereich meiner Angewohnheiten und meines Ichs, wie ich halt so aufgewachsen, geprägt und veranlagt bin. Dort gibt es auch eine ganze Menge Dinge, die viel Leid hervorrufen können. Viel Sorgen, viel Mühe in Partnerschaften, in Beziehungen, in der Gemeindebeziehung, in der Ehebeziehung, in Freundschaften und so weiter. Also dieser ganze Bereich, mein Charakter, meine Angewohnheiten, meine Veranlagungen, da sollte auch unbedingt Licht Gottes rein. Und hier brauchen wir extrem, in diesem Bereich brauchen wir die Hilfe unserer Geschwister. Also dort kommen wir dann und dann merkt ihr schon, wie sich das auch überschneidet mit den Themen, die wir gehalten haben. Diese ganze Thematik Gemeindejüngerschaft, die ganze Thematik Demut, Stolz. Das sind alles Dinge, die dort mit hineinspielen und ihr könnt eben auch auf die anderen Lehren zurückgreifen, die wir da schon gehalten haben, sagen, ja, jetzt weiß ich, jetzt, aha, hier sind so Dinge, wo ich der ganze Bereich Vergebung oder so, das muss ich jetzt anwenden auf meine Verletzung, damit ich hier rauskomme. Also es ist nicht nur die eine Lehre, die jetzt den großen Aufschluss bringt, am Ende gehören die ganzen Puzzleteile zusammen, damit das am Ende euer Fundament des Glaubens ergibt. Na? Ähnliches wird ja über das Wort Gottes selbst ausgesagt, wo steht, die Summe meines Wortes ist Wahrheit. Na? Das ist, ihr müsst das alles betrachten, ihr müsst das alles zusammennehmen, ihr könnt nichts einzeln rausglauben und die Summe des Wortes und die Summe all dieser Lehren machen dann das Fundament, was das Anliegen unseres Intensivkurses ist. Okay, und jetzt möchte ich da ein kleines bisschen in die Tiefe gehen, damit ihr noch ein paar Anhaltspunkte und Gedankenanregungen bekommt, was ich da so gemeint habe. Bereich meiner Vergangenheit, es kam vorhin schon die Nachfrage, also Vorfahren, Schuld, das ist das, was ich da gemeint habe. Ich bin gleich mal so, ich tue gleich mal mein Konzept hier verbessern und schreibe das hier rein, damit es dann für andere auch klar ist. Ja, also dort gibt es, ich habe es schon genannt, im Bereich von Erbsünden, von Segen und Fluch. Die Bibel redet von Sünden, die, wo Gott sagt, wenn die nicht geklärt sind, wenn da nicht Buße getan ist über die Dinge, dann werden die eine Fortführung erfahren ins dritte bis ins vierte Glied. Das ist biblischer Standard. Und es ist nicht immer so, dass für Vorfahren Schuld unsere Vorfahren so gläubig und so bibelfest und treu waren, dass sie das vor den Herrn gebracht haben, damit ihre Kinder und Kindeskinder nicht unter dieser Schuld leiden müssen. Es ist ein Riesenprivileg, dass wenn wir das heute machen können für unsere Kinder, und ich glaube sehr, dass man das in bisschen sehen kann an unseren eigenen Kindern, wie die jetzt groß werden und was die eben nicht mehr versorgen haben, weil Gott gnädig war und uns geholfen hat, dass wir einiges abschneiden konnten, damit Dinge, die auch von meinen Vorfahren, von meiner Familie, vom dritten und vom vierten Glied herrühren, wo ich sage, so, und mein Sohn und meine Töchter wachsen nicht mehr so auf mit diesem Klotz am Bein. Dafür sorge ich jetzt geistlich. Also das ist was ganz Wichtiges für dass wir diese Zusammenhänge sehen. Also, da gibt es verschiedene Dinge, die mir da in Sinn gekommen sind. Die Familien, wo sind die Wurzeln meiner Familie? Für uns als Deutsche ist es eine sinnvolle Frage, mal nachzufragen und sich mal kurz damit zu beschäftigen, diese ganze Geschichte. Narzissmus war Narzissmus, Nazireich, das ganze Zeug. Die Großeltern, unsere Väter nicht mehr, also von meiner Generation her, die Väter nicht mehr, aber die Großväter, die waren die meisten im Krieg. Was war denn da los? Waren die da in einer nationalsozialistische Reich, 33 und dann bis zum Zweiten Weltkrieg, war definitiv zutiefst von Gott abgewandt und eine teuflische Geburt. Und wer dort aktiv in der Familie irgendwelche Großeltern hat, die dort sagen, mein Opa war in der NSDAP, dann muss es eine Lösung geben. Dann muss es ein Loslösen und auch ein stellvertretendes Bußetun für diese Schuld geben, damit wir mit unseren Generationen dort wegkommen. Also das sollten wir nicht glorifizieren in der Richtung, dass manche dann hier über Jahrzehnte irgendwelche Ahnenforschung machen. Das meine ich nicht. Aber wenn Dinge bekannt sind, sollte das ans Licht und sollten dort Sachen abgeschnitten werden. Die ganzen Bereiche, die in unserer Vergangenheit liegen können, in unserer Familie, können Sachen sein. Zauberei. Zauberei könnte eine echte Geschichte sein, die in vielen Sachen verbreitet sind. Und wenn da mal jemand was weiß, wurde da früher über jedes Baby gebändelt zur Taufe und so weiter. Und da gab's irres Zeug. Ja, ein Name ausgebändelt. Wie soll denn das Kind heißen? Verschiedene Namen und dann wurde ein Bändel und dann hat am Ende der Teufel entschieden, wie das Kind heißt. Das klingt für uns ein bisschen absurd, aber das sind Dinge und die müssen gelöst werden, wenn es die denn gab. Absolut. Also dann solche Bereiche, die Bereiche Unzucht, sexuelle Unzucht. Folge von sexueller Unzucht ist oft fortgesetzte Scheidung, dass immer wieder Beziehungen nicht halten und Dinge da kaputt gehen. Und das ist absolut notwendig. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, dass da eine geistige Macht dahinter ist und dass dort das Wort Gottes greift und Dinge anders werden. Also ich kann ein ganz kurzes kleines Zeugnis erzählen. Ich selber, die meisten, die mich ein bisschen näher kennen, ich bin selber ein Scheidungskind, ich bin ohne Vater groß geworden und meine Familie ging viel durcheinander und ich habe da irgendwie 3 Stiefgeschwister, 2 Halbgeschwister und eine richtige Schwester, also ein dichtes Durcheinander. Und bis auf eine Ausnahme sind alle meine Geschwister wieder geschieden. Die haben mindestens eine Scheidung hinter sich. Und wir haben das, preis dem Herrn, in meinem Leben abgeschnitten. Und ich habe eine gesegnete und eine glückliche Ehe und ich bin auch noch bei meiner ersten Frau. Und Gott wird dafür sorgen, dass es bis wir die Augen zumachen so bleibt. Und das ist ein Zeugnis für den Herrn, weil dass sich Dinge geändert haben, weil von der Veranlagung her, von der Familie her, wäre das schon wieder vorprogrammiert gewesen, wo das hingeht. Und bei meinen Geschwistern, die nicht den Herrn kennen und ihm nicht folgen, kann ich das sehen, wie sich das fortpflanzt. Wie dort die Zerstörung am Wüten ist und wie dort keine Ehe hält. Abtreibung ist auch so ein Thema, wo man mal gucken sollte. Da geht viele Male, wird da der Geist des Todes eingeladen in Familien und so weiter. Zu dem Thema Zauberei wäre noch ein bisschen vertiefend zu sagen, dieser ganze Okkultismus hat verschiedene Facetten. Und da gibt es eben auch wirklich den Satanismus. Aber da gibt es auch die ganze weise Magie und da gibt es die ganze fernöstliche Magie. Und diese ganze Geschichte, also das Gebiet ist breit, da lohnt es mal zu gucken, was waren da so in meiner Vergangenheit, welche Omas, Obas, Tanten, Onkels haben sich da so ein bisschen damit beschäftigt, wenn es wirklich in deinem Leben Hinweise gibt, das könnte damit zusammenhängen. Also ich bin kein Verfechter von einer Vergangenheitsforschung, wo man in einer sinnlosen Weise da, ich muss das erfahren und da noch, das ist Käse. Wenn du frei bist, wenn du Dinge hast, wo du sagst, ich wüsste nicht, ich kenne meine Großeltern kaum und ich habe da auch keine Sorgen damit, das habe ich keine Anfechtung, dann guck nicht nach hinten, da musst nicht was suchen, was nie da gewesen ist. Aber wenn du zum Beispiel im Dunkeln immer Angst hast, wenn es immer verschiedene Sachen sind, wenn du sagst, wenn ich irgendwo im Urlaub bin und nachts schlägt eine Kirchturmuhr, wache ich auf und habe panische Ängste. Da könnte irgendwas sein, dass man irgendwo in Dingen rückwärts gelegen ein paar Dinge gab, wo man dann Sachen getan hat, wo man sagt, Mensch, hier müssen wir mal einen Cut machen. Okay, ich denke, ihr habt mich verstanden, dass wir das also nicht in die falsche Richtung übertreiben müssen. Eine weitere Sache, Bereiche meiner Vergangenheit, den ich erwähnen möchte und da unbedingt hier da reingehört, das Brechen von Festlegungen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass die Bibel sagt, du bist in den Worten deines Mundes gefangen. Gott hat es durch sein Wort festgelegt, dass unsere Worte Macht haben. Weil seine Worte die Macht haben, eine ganze Schöpfung in Existenz zu bringen. Und er hat uns das im Prinzip weiter vererbt, dass unsere Worte Macht haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da mal drauf schauen, welche Festlegungen sind denn über uns immer getroffen worden? Was haben andere Menschen, Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, Geschwister, regelmäßig über mir ausgesprochen? Es gibt verschiedene Dinge. Ja, wenn du ein Junge geworden wärst, wir haben uns immer so einen Junge gewünscht, aber du, na, da haben wir jetzt zwei Mädeln. Na, du solltest doch sowieso ein Junge werden. Und da gibt's Dinge, da schleicht sich Ablehnung rein, da schleichen sich die dümmsten Ideen rein, die bringen dann Leute sogar in Homosexualität oder in irgendetwas, weil die sagen, na, ich sollte ja was anders werden. Und die fragen sich dann, wo könnte das dann kommen? Solche Sachen. Oder über harte Feder zu sagen, aus dir wird nie was. Du hast zwei linke Pfoten. Wenn du so weitermachst, du kriegst nie einen Beruf. Solche Dinge, die müssen gebrochen werden. Und andere bösartige Sachen, so wie du aussiehst, wer soll denn dich mal heiraten oder irgendwas. Da gibt's wirklich böse Sachen und junge Mädchen sind zutiefst verunsichert und kommen in gar keine Partnerschaften, weil die so eine Bösartigkeit in ihrer Kindheit aushalten mussten. Da ist null Selbstbewusstsein mehr da, da nimmt man sich selbst nicht mehr an, man findet sich hässlich und so weiter und so fort. Und das sind alles Dinge, die sind bitter traurig, auch wenn die vielleicht mal so erst manchmal so ein bisschen lustig rüberkommen. Ich sag euch eins, wie Leute darunter leiden. Unter solchen Sachen. Da können panische Ängste als Folge da drauf. Beziehungsängste, Ängste sich irgendwo zu bewerben, Ängste irgendetwas in die Hand zu nehmen und irgendwo zu sagen, ja, das gehe ich mal an, da bin ich schaff das schon, wenn ich weiß, ja, ich weiß, mir wird's bestimmt wieder schief gehen. Ja, also ich bin bestimmt derjenige, dem es runterfällt. Ich bin derjenige, dem es runterfällt. Und das sind böse Festlegungen und das sind damit entstehen geistliche Bindungen und die müssen gelöst werden. Und die will Gott gelöst werden, weil es ist zum Weinen, wenn man sieht, wie Menschen da gebunden sind. Die müssen gelöst werden, damit ihr frei sein könnt. Also das meinte ich mit dem ganzen Bereich meiner Vergangenheit, meiner Vorfahren, meiner Familie. So, der nächste Bereich, den ich noch ein wenig vertiefen möchte, ich versuche jetzt auch mal ein bisschen schneller da durchzugehen. Ich merke schon mein Konzept. Mal schauen, dass wir es nicht übertreiben heute oder unter Umständen teilen wir es auch. Also ich gehe mal nach hier noch ein Stück weiter. Ich hatte das angesprochen, der Bereich meiner eigenen Sünden. Kurze Wiederholung von dem ersten Teil. Ganz wichtig, keine Auslagerung meiner Verantwortung. Das spielt hier mit rein. Wenn wir den Bereich meiner Sünden, der Dinge, die ich getan habe, die ich mir geleistet habe, dort aufräumen muss. Da ist es wichtig, dass wir dort klar sagen, für Dinge, die wir wissen, dort müssen wir uns entschuldigen, wenn wir Beziehungscrash hatten oder irgendetwas, oder wenn Dinge in einer Sache schlecht gelaufen sind, soweit es an euch liegt, ist da auch angesagt Wiedergutmachung in dem machbaren Rahmen. Das muss man sich dann von Fall zu Fall genau betrachten. Das kann man hier in so einer Lehre nicht pauschal sagen. Da muss immer das und das getan werden. Aber grundsätzlich gilt, Entschuldigung und Wiedergutmachung ist etwas, was hier da mit auf dem Plan ist. Ich rede jetzt mal ein paar Dinge an, wo Schuld und Sünde in dein Leben gekommen sein kann und wo du die Dinge klären musst. Bereich zum Beispiel Lügen, auch Notlügen und solche Geschichten, Ausreden und solches geschickt. Manche Leute sind da mit ihrer Zunge so gebunden, dass die ohne Ausreden und Notlügen gar nicht mehr auskommen. Und da muss was getan werden. Leute, die, wenn es in deinem Leben Dinge gegeben hat, Sünden wie Diebstahl, außereheliche Beziehungen, Ehebrüche, durch außereheliche Beziehungen und durch sexuellen Kontakt außerhalb der Ehe entstehen Bünde. Das kann man jetzt nicht so in der Tiefe erklären, das würde jetzt zu weit führen, aber diese Bünde müssen gebrochen werden. Und die müssen wieder gelöst werden, damit man frei ist, um einen richtigen, gottgewollten Ehebund eingehen kann. dann gibt es den ganzen Bereich Sexualität, Fantasie, Selbstbefriedigung, diese ganzen Geschichten, die können in unserem Leben Ausmaße angenommen haben. Dort müssen wir ran, das Zeugs, mit was habe ich mich beschäftigt, was habe ich angeguckt. Da muss das Blut Jesu in Anspruch genommen werden und wir müssen Dinge ans Licht bringen und wir müssen uns dort demütigen. Bereiche wie Rauchen, also jede Art von Sucht, Rauchen, Drogen, Zeugs, alle Dinge, wo ich einmal abhängig war, habe ich Götzendienst betrieben. Und Götzendienst ist Gott ein Gräuel und kann nur durch das Opferblut von Jesu getilgt werden. Aber das müssen wir wissen. Und ja, da habe ich schon mal und das habe ich eigentlich nicht ernst gemeint. Wir müssen das anschauen und dürfen da ruhig genau sein. Der ganze Bereich Essen habe ich auch in meinem Dienst, in meiner Arbeit Erfahrung gemacht. Schmerzliche Erfahrung. Essen, da meine ich zu viel und auch zu wenig Essen. Da gibt's das ganze Zeug Befriedigung mit Essen. Es sind ja alle gegen mich und jetzt gönne ich mir mal was und die Schokolade, esse ich jetzt, weil ja keiner zu mir lieb ist. Das sind alles Ersatzhandlungen, die eben etwas stillen in mir, was gestillt werden muss. Aber du darfst es nicht an der falschen Stelle stillen. Du musst es bei Gott stillen. Und nicht das Essen oder irgendetwas soll das ausfüllen. Und die ganze Gebiet Magersucht, Bulimie, dieses ganze Zeug, das wird immer schlimmer in unserer Gesellschaft. Dass Leute da Probleme bewältigen mit solchen Sachen durch Nichtsessen, durch Hungern und so weiter. Umgang mit Alkohol, der ganze Bereich, was sind meine Tröster? Ja, also keiner, die Bibel selbst sagt, trinke mal ein Glas Wein. Keiner ist hier einer, der jetzt sagt, hier, wenn der Alkohol anfasst, dann musst du aber Buße tun. Aber wenn ich keine Grenzen kenne und wenn das für mich Tröster werden, dann muss dort was getan werden. Und notfalls muss ich dann auch die Entscheidung treffen, ich fasse keinen Alkohol mehr an. Aber das ist absolut notwendig in mancher Leute Leben. Und das sollte auch getan werden. Dann möglicherweise gerade so in jungen Jahren mal solche Sachen, eben Umgang mit okkulten Dingen, Horoskopen und so weiter. Da sind ja manchmal nur spielerisch und nicht ernst gemeint. Ja, und das hat meine Freundin hat gesagt, haben mich mal eingeladen und ja, das ist ein bisschen Tischrücken so schlimm. Das war ja nur eine Geburtstagsfeier. Also dort sollten wir nicht lasch sein, das sollten wir wirklich aufräumen. Okay, es gibt bestimmt hier noch, die Liste wäre noch zu verlängern, aber ich denke, wer ein ehrliches Herz hat, wird vom Heiligen Geist auch auf Dinge hingewiesen, die zu bearbeiten sind. Eine Sache, die mit unseren eigenen Sünden und Dingen zu tun hat, wie ich lebe und die ich dann auch aufräumen muss, würde ich gerne ansprechen. Das ist zum Beispiel der ganze Bereich meines Besitzes, was ich habe und was sich in meiner Wohnung befindet. Also wir haben da die Erfahrung gemacht, dass wir nach unserer Taufe in unseren eigenen Wohnungen gehörig aufgeräumt haben. Und ich habe da einige gelbe Tonnen gefüllt mit irgendwelchen dämlichen Videos und Musik-DVD oder CDs und einiges an Büchern. Bücher habe ich eine ganze Menge weggeschmissen. Da hatte ich auch mal in meiner Jugend so eine Phase von Goethe, Schiller, Herder, da musste alles mal her, weil ich mich da irgendwie auch intellektuell fühlen wollte. Und da rundher gibt es viel Müll. Ich will jetzt nicht pauschal sagen, unchristliche Literatur musst du wegschmeißen, das ist Käse, das ist also auch das Kind mit dem Bord ausgeschüttet. Aber da gibt's viel Müll, wo wir sagen müssen, das gehört einfach nicht mehr in meine Wohnung. Filme, Musik, Bücher. Der ganze Bereich Fernsehen, Fernseher. Ich will hier nicht sagen, du musst deinen Fernseher rausschmeißen, aber du musst herrschen. Du musst definitiv herrschen über den Fernseher und du musst wissen, dass über den Fernseher 98,9% Müll kommt. Also bist du in der Lage, dieses 1,1% rauszufiltern und sagst, ich habe den nur da für die Tagesschau oder weiß was ich. Ich habe mir auch sagen lassen, es sollen ja immer Tierfilme kommen, die doch nicht schädlich sind. Das ist immer das Argument, wenn man mit Fernsehen diskutiert. Ja, da kommen doch auch Wissenssendungen. Ich weiß nicht, wie viele Wissenssendungen Also jedes Mal, wenn ich bei meiner Mutter bin, zum Beispiel, die einen Fernseher hat, da kommt ja gar keine Wissenssendung. Das ist der größte Blödsinn. Aber wenn ich jemand sage, hast du mal drüber nachgedacht, ob du deinen Fernsehen raushaust, sagen die immer, nee, da kommen ja auch Naturfilme und Wissenssendungen. Ja, habe ich danach noch einen schönen Satz dazu, wie man die Sachen so bewerten kann. Also dort müsste man gucken. Ich will nicht pauschal sagen, Fernsehen ist eine Gefahr. Aber ich weiß, in der Regel können viele Leute damit nicht umgehen, können den nicht ausschalten, ziehen sich die falschen Inhalte rein, sitzen viel zu lang vor dieser Kiste und so. Sowas muss betrachtet werden, ob dort schon ein Bereich beschritten wird, den man dann als Sünde bezeichnen muss. Fernsehgucken in sich ist nicht Sünde, wenn du mal einen Film kommst, sagst heute Abend, gucke ich mal meinen Film an. Aber du, das kann umkippen in den Bereich von Sünde, da müssen wir dann was tun. Und da sind eben auch solche Sachen, zum Beispiel Zeitungen, da gibt's viel Schundschmutz, Mist und Zeiträuber. Ne? Also auch nur, auch, es gibt auch Dinge, die sind nicht in sich Sünde, aber sie klauen dir Stunden am Tag. Und wenn du so viele Stunden wie du Zeitung lesen würdest, Bibel lesen würdest, wären wir auf einem ganz anderen Niveau. Ne? Also das sind so Dinge, die sind für manche Leute ein Thema. Die ganze Sache Kunst, Kultur, was besuche ich, wo gehe ich hin, auch die ganze Schiene von Klassik. Nicht weil es Klassik ist, ist es gleich gut. Also da gibt es viele, viele gestörte Menschen aus der Vergangenheit an Schriftstellern und Musikern und Zeugs, wo du sagst, Hilfe, schwer dämonisiert, und das ist dann der Sohn unserer Stadt. Es ist einfach die Tatsache. Ja, also da könnte man noch viele Sachen nennen, auch Dinge, die man früher mal gedacht hat, aus dem Urlaub mitgebracht. Da gibt's da irgendwelche Totenmasken und chinesische Wandteppiche oder irgendwas, manchmal gar nicht so gedacht, dass das jetzt was Schlimmes wäre. Und wenn der Heilige Geist uns hilft, merken wir, ha, das sind Dinge, das sind ja irgendwelche Götzenbilder da eingestickt, obwohl das eigentlich nur Mitbringsel war von meinem Tahiti-Urlaub oder was weiß ich. Es kann sein, dass man das Zeug wegschmeißen muss. Die ganzen Sachen, Einflüsse anderer Religionen, von fernöstlichen Religionen, afrikanischen Kulten, da gibt es viel, was da reingeschwappt ist, kulturfähig gemacht wurde in unserem Raum und was Gott ein Gräuel ist. Und da will Gott uns wach machen, dass wir dort aufstehen und gucken und sagen, also das kann ich getrost auch wegtun, entfernen und dann weitergehen. Dann hatte ich das schon angeschnitten bei dem Thema Fernsehen und Zeitung. Dort kommen wir dann in einen weiteren Bereich rein, wo es sein kann, dass wir persönlich uns in Sünde befinden. Das ist die Frage, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Das lohnt sich, das mal zu betrachten. Ist das in Verantwortung vor Gott? Ist das gut? Und da sage ich auch gleich nochmal, Gott will auch, dass du dich entspannst. Gott will, dass du ein Hobby hast, dass du an Dingen Freude hast. Also Gott ist nicht der miese Peter, der dir dann alles irgendwie wegnehmen will. Was Gott oder was in der Nachfolge nicht geht, wenn Dinge eben an der ersten Stelle stehen und vor Gott stehen, das ist der Gradmesser, wo wir uns bewegen. Also es gibt nichts gegen ein Hobby einzuwenden, wenn aber alles, was das Hobby betrifft, wichtiger ist wie der Herr, dann sollten wir darüber nachdenken. Was ist mir das Wichtigste? Wie lange lese ich Zeitung oder andere Sachen? Das hatte ich schon angeführt, Fernsehen und so weiter, aber auch Computer, Internet, das sind so verschiedene Dinge. Also dann können sich Dinge auch ein bisschen dann, wir haben keinen Fernseher mehr und ich muss jetzt aufpassen, dass ich da auch, man kann auch Stunden im Internet verbringen. Also das sind auch Dinge, wo man dann aufpassen muss und wo es möglicherweise dazu kommen muss, dass wir mal Buße tun und Dinge ändern. Buße heißt ja immer Dinge ändern, anders denken, anders handeln. Und als letztes zu dem persönlichen Bereich vielleicht noch die ganze Geschichte Medizin. Da gibt es ja viele Sachen, die jetzt so salonfähig geworden sind, so ein bisschen Akupunktur und so ein bisschen Yoga, das ist doch alles nicht schlimm und also das macht doch jeder und mein Hausarzt hat gesagt, das tut mir gut. Wir müssen wissen, wo kommen die Quellen her, wo ist das alles her, und damit fällt das aus für einen Nachfolger des Herrn? Und ich hatte da schon harte Diskussionen, weil Leute eben zum Beispiel auch Ärzte waren oder so, wo die dann gesagt haben, Alter, das kannst du nicht so pauschal sehen. Wenn die Quelle vom Teufel kommt, dann kann das nicht sein. Und fernöstliche Heilmethoden kommen nicht von Gott. Sie kommen am Ende aus der Hölle und sie führen in Gebundenheiten. Und es ist egal, wie das, ob das Heilpraktiker, Homöopathie, Akupunktur, Yoga, Hypnose oder wie das heißt. Das kommt allesamt aus der Hölle. Und ich weiß, dass ich mir mit solchen Aussagen nicht nur Freunde mache, aber es ist einfach die Wahrheit. Und die Christen glauben vielerorts, wir können das so miteinander verbinden und wundern sich, dass sie diesen Gummibandeffekt haben, dass da nichts weiter vorwärts geht. Okay, der Bereich meiner eigenen Verletzungen oder Dinge, wo ich möglicherweise Opfer geworden bin, hatte ich das angesprochen, dass wir dort aktiv sein müssen, uns Hilfe holen müssen, dass wir dort schmerzlos werden, dass wir aus Verletzungen herauskommen. Weil eine verletzte Seele wird wieder in Sünde fallen. Sie ist nicht widerstandsfähig. Und sie ist nicht in der Lage, klare Bilder zu sehen. Weil du getrübt bist von den Schmerzen, die dich bewegen. Daher ist das so wichtig, dass wir das bearbeiten. Ein ganz wichtiger erster Punkt auf diesem Bereich, meine Verletzungen zu bearbeiten, ist, du musst vergeben. Ohne Vergebung gibt es keine Befreiung. Wir haben in der Bibel, ich nenne es jetzt mal nur den Bibelvers, man könnte das doch lesen, aber aus Zeitgründen lassen wir das weg, Matthäus 18, 21 bis 35, für die etwas Bibelkundigeren, das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, ist vielen bekannt. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen vergeben und frei werden und nicht vergeben und gebunden bleiben. Das können wir deutlich, wenn wir mehr Zeit hätten, könnten wir das Gleichnis lesen. Vielleicht nächstes Mal. Ist doch, denken wir. Haben wir noch so viel Zeit? Okay. Weil es hat auch an dem Höhepunkt, ist etwas am Ende dieses, okay, machen wir das doch so rum. Matthäus 18, schlagen wir es mal.
Ich habe gesagt, vielleicht nächstes Mal.
Ach so. Das ist ein
zu umfangreiches Thema. Es ist schade, wir haben das so knapp durchgezogen.
Ah, okay. Okay, da können wir uns das vielleicht das nächste Mal doch noch ein bisschen mehr vertiefen, was wichtig wäre zu dieser Sache zu sagen, bei diesem Gleichnis, dass ja der eine Knecht, der viel vergeben bekommen hat und seinerseits nicht vergeben wollte, dass er am Ende den Vorderknechten ausgeliefert wurde. Das heißt, es wird immer schlimmer. Das ist also ein deutlicher biblischer Zusammenhang, dass wir das wirklich sehen müssen, dass wir dort unbedingt aus diesen Dingen nur rauskommen, wenn wir vergeben. Jakobus 2, Vers 13 steht, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Durch Vergebung komme ich selbst aus dem Gefängnis. Wenn ich nicht vergebe, tritt das ein, wie wir das in diesem Gleichnis haben mit diesem unbarmherzigen Knecht und mit den Folterknechten. Du bleibst gebunden. Also das ist eine wichtige Geschichte, was noch zu sagen wäre, weil hier berühren wir ja diesen Bereich der Verletzungen, können wir bei verschiedenen Leuten, der da auch sehr in sehr persönliche und sehr tragische, dramatische Dinge hineinkommen, in den ganzen Bereich Missbrauch oder sowas, wenn jemand zum Beispiel eine Vergewaltigung erlebt hat oder irgend so etwas. Da wäre eine Sache, die uns immer, wenn wir über dieses Thema reden, ganz wichtig sagen, weil dort haben wir sehr große Widerstände, erleben wir dort, wenn Leute dann sagen, nein, das kann ich nicht vergeben. Das kommt euch so leicht über die Lippen, ihr müsst da vergeben. Ihr habt ja sowas nie erlebt. Und wenn ich vergebe, dann heißt das ja, dass der Täter dem gebe ich ja damit recht. Und das ist eine große Lüge. Also, dass wenn ihr mal auf dieses Gebiet kommt, wenn entweder Betroffene oder Leute, die denen ihr Rat geben müsst, wenn du vergibst, erklärst du das Unrecht, was dir angetan wurde, nicht für Recht. Das ist eine Lüge. Wenn du das Unrecht vergibst, entlässt du jemand aus diesen Gebundenheiten und du selbst kommst raus aus diesen Gebundenheiten. Die Schuld, die der andere auf sich geladen hat, muss er selbst klären. Entweder klärt er das auch in dem Maße, dass er das in der einzigsten Form vergeben bekommt, wenn er das ans Kreuz Jesu bringt, oder er muss dafür büßen. Also definitiv ist durch deinen Akt, dass du vergibst, nicht die Form von Schwamm drüber und ja, das ist ja jetzt, damit erkläre ich ja das Unrecht für Recht. Also das ist ein Fehler. Aber da viele Leute in solchen schweren Situationen nicht zum Durchkommen, zum Vergeben, bleiben sie eben selbst in diesen Gebundenheiten. Und wir müssen davon ausgehen, was uns vergeben wurde, dass wir eine Ewigkeit nicht in der Finsternis verbringen müssen, sondern beim Herrn. Das ist eine Dimension, da haben wir wahrscheinlich nur einen Bruchteil von dem erkannt, was das wert ist. Ich glaube, so richtig geht uns das erst auf, wenn das Urteil Gottes über uns ergeht. Also dann werden wir erstmal begreifen, wo du sagst, Gott sei Dank, habe ich das vergeben. Das wäre für mich, das unter Umständen hätte das das Urteil bedeuten können, dann kann ich dir auch nicht vergeben. Also das ist eine Dimension, wo man dann, natürlich brauchen wir da auch Verständnis und Barmherzigkeit und sowas ist alles etwas sehr Privates, was Seelsorgerliches und da geht es auch nicht mit dem Holzhammer da durch. Aber grundsätzlich muss man da durch. Dieser Bereich der Verletzung, wenn du den ausklammerst, wirst du immer ausgebremst sein in deiner Nachfolge. Wenn du dort nicht wirklich Aufarbeitung und Vergebung dort reinlässt. Im Grundsatz aus Matthäus 7, Vers 12 können wir uns dazu noch merken, was wir wollen, wie man mit uns umgeht, so sollen wir mit anderen auch umgehen. Wir wollen, dass uns vergeben wird, wir wollen, dass wir frei sind und so sollten wir andere auch freilassen. So, und jetzt würde ich zum Schluss beleuchte ich noch und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle in Schnitt. Ich gehe nochmal etwas genauer darauf ein, auf den Bereich meines Charakters, die ganzen Angewohnheiten und so weiter. Und da würde ich gerne ansprechen, zum Beispiel, was da oftmals geprägt ist, sind unsere Sichtweisen. Wir haben sehr oft familiäre Dinge, das wurde bei uns immer so gemacht und das ist ja, und da haben meine Eltern haben das nie durchgehen lassen und das ist so oder das muss so sein und anders geht das nicht und so weiter. Es ist durchaus denkbar und ich hoffe, dass es sehr oft der Fall ist, dass festgefahrene Sichtweisen auch richtig sein können. Also sie können eben auch falsch sein. Und wie kriegen wir das raus? Das kriegen wir nur raus, indem wir das dem Wort Gottes gegenüberstellen. Irgendwelche Festlegungen haben, irgendwelche Dinge haben, sagen, so habe ich das immer gemacht. Und ich mache das nicht anders. Wir müssen gucken, ob das biblisch ist oder ob das nur aus irgendwelchen Familientraditionen oder auch religiösen Traditionen. Dort gibt es auch Angewohnheiten und Sichtweisen. Ich habe das im Glauben schon immer so gesehen. Ich habe schon immer also in meiner Familie hat man schon immer die Kindertaufe angenommen. Die haben gesagt, Gott ist da genauso. Also ja, das ist ja ha. Also da gibt's nur eine Chance, ob diese Dinge richtig oder falsch sind und ob sie uns am Ende binden oder nicht binden, müssen wir anhand vom Wort Gottes herausfinden und dann entsprechend dem Wort Gottes angleichen. Dann gibt es diesen ganzen Bereich unseres Benehmens in unserem täglichen Leben. Es gibt bei uns, es kann sein, dass es in deinem Leben Dinge gibt, wo du Forderungen oder Anspruchshaltungen hast, die nicht berechtigt sind. Eine ganz böse Sache sind zum Beispiel unausgesprochene Erwartungen. Das sind Dinge, die gehen schon rein in den Bereich, oder was heißt gehen schon rein? Das ist am Ende Manipulation. Wenn du alleine mit dem Blick und mit einem runtergeklappten Unterkiefer deinen Gegenüber, wo auch immer, ob das nur Freundschaft ist, ob das die Eltern sind oder ob das später die Partnerschaft der Ehepartner ist, damit dem Gegenüber klar sagst, ich erwarte jetzt von dir, dass das und das jetzt so und so läuft. Und viele Leute lassen sich dann auch in diese Manipulation einbinden und sagen, bei diesem Gesicht, ich höre gleich auf zu reden. Und das sind alles Dinge unseres Benehmens, unseres Lebens, wo wir Dinge ändern müssen, die so nicht gehen. Die sind zerstörerisch für Beziehungen und zerstörerisch am Ende für unser Weiterkommen im Glauben. Dann haben wir, was in dem Bereich unseres Charakters sehr viel mit auch einfließt, ist das, was uns täglich umgibt, weil uns das prägt. Wie viel lassen wir rein von diesem Humanismus und von diesem Zeitgeist und von diesen Lügen, die tagtäglich um uns sind? Wie viel haben wir da schon reingelassen? Wie viel haben wir aufgegeben? An welchen Stellen haben wir schon aufgegeben, zu widerstehen der Welt auch mal vielleicht etwas auszuhalten für das Reich Gottes, weil wir sagen, nein, als Christ tue ich das nicht, auch wenn ihr jetzt lacht. Das sind so Dinge, oder gleichen wir uns da schon an und haben wir uns da schon Angewohnheiten, immer mit dem Rücken zur Wand, ja, kein Schmerz. Das sind alles so Dinge, die lohnen sich mal zu betrachten. Bei dem einen kann das sein, nö, das ist für mich kein Thema, aber andere kann sagen, oh ja, also ich bin ein absoluter Konfliktvermeider, ich bin, also ehe ich mal die Wahrheit sage, oder weiß ich, dass es Streit gibt, nee, ich halte lieber meinen Mund und alle solche Dinge. Und am Ende, man glaubt, man erspart sich Schmerz, aber der Konflikt wird immer größer und die Not wird am Ende immer größer. Im Wort Gottes können wir das sehen, dass Leute berufen wurden zu großen, mächtigen Dingen im Reich Gottes und sie haben allesamt erst eine Charakterschule durchlaufen. Ein Beispiel, Josef. Josef wurde von seinen Brüdern verkauft. Josef musste einem Putifar dienen. Josef kam ins Gefängnis und erst dann stieg er auf zum zweiten Mann in Ägypten und konnte das Volk Gottes retten am Ende. Josef ging durch eine Charakterschule. Und aus Zeitgründen halte ich das jetzt kurz, aber auch viele andere, König David, Mose, viele große Menschen gingen durch eine Charakterschule von Gott. Und das ist etwas, wo wir sagen müssen, ja, Herr, das will ich auch. Ich will durch eine Charakterschule gehen, weil vorher du bist mit Sicherheit an einigen Stellen nicht so ausgerichtet, wie das Wort Gottes das will. Und deswegen brauchen wir da die Veränderung, damit wir für das Reich Gottes wirklich ein Zeugnis sein können oder darüber hinaus auch ein Diener, ein Arbeiter im Reich Gottes sein können. Dafür brauchen wir Charakterschule und das, was wir immer für richtig gehalten haben in unserem Leben, muss nicht für alle Zeit das Richtige sein. Und dazu hatte ich schon am Anfang gesagt, brauchen wir die Hilfe unserer Geschwister. Dafür ist das ganze Thema Jüngerschaft, was wir auch schon thematisch bearbeitet haben, die Bereitschaft, dass jemand anders in mein Leben schauen darf. Sonst bleibst du bei dem Bereich deines Charakters. Hier wird im christlichen Bereich, kenne ich das, die Gemeinden, die ich kennengelernt habe, wenn ich auch auf den paar Reisen, wo ich schon manchmal unterwegs war, dort wird ganz, ganz wenig getan auf dem Bereich des Charakters. Der ist halt so, dem darfst du es nicht übel nehmen und oh nee, sag noch nicht, da geht wieder in die Luft. Und das wird alles stehen gelassen. Und das ist alles Dinge, das ist alles destruktiv und zerstörend. Egal wie weit du im Reich Gottes kommst und wie fähig du bist, wie redegewandt du bist und wie viel Wunder du tun kannst, ein schlechter Charakter zerstört Salbung. Davon kannst du ausgehen. Ein schlechter Charakter wird jede Salbung zerstören. Aber ein guter Charakter ist auch mit wenig Salbung sehr angenehm. Das ist etwas, wenn du sagst, oh, ich habe gar nicht so viel Begabungen im Reich Gottes und oh, ich kann nicht reden, ich kann keine Toten auferwecken, ich kann nicht heilen. Wenn du einen guten Charakter hast, wird es immer angenehm sein, sich in deiner Gegenwart aufzuhalten, mit dir Kontakt zu haben, mit dir zu reden, Rat von dir anzunehmen. Du brauchst gar nicht so viel Salbung. Der gute Charakter wird am Ende das Meer an Salbung hervorbringen, wenn wir dort auf der richtigen Seite unterwegs sind. Der Bereich unseres Charakters möchte ich jetzt noch zwei, drei Sachen zum Schluss sagen. das ganze Thema Selbstannahme, Minderwertigkeit. Ich habe eigentlich noch niemand getroffen, der bei dem Thema Selbstannahme und Minderwertigkeit gesagt hat, da bin ich total durch, das geht mich gar nichts an. Wenn das denn jemand mal gesagt hat, dann war das eigentlich jemand, der hat hinter einer ganz dicken Kruste seine weiche Verletzlichkeit versteckt und hat einen Panzer rausgesteckt. Das ist das Maximale, was ich erlebt habe, wenn nicht die Leute gleich gesagt haben, ach vergiss es, da habe ich so eine Angst und auch meine Herren und ja und da. Also Selbstannahme, Minderwertigkeit ist in der Regel ein Thema, wo ihr mal drauf gucken solltet. Dann habe ich das mit den Festlegungen schon zu dem Thema meiner Vergangenheit, meiner Vorfahren, meiner Familie gesagt, aber auch Festlegungen über dich selbst. Es kann sein, dass du Festlegungen über dich selbst getroffen hast und die nicht gut sind, die dich in Gebundenheit halten und auch möglicherweise, dass du die mal brechen musst. Und der ganze Bereich Egoismus, Halsstarrigkeit, Unbelehrbarkeit. Also dort sind wir ja auch als Gemeinde, wachsen wir dort rein, solche Dinge anzugreifen und die sind echt hart. Aber wenn wir zu dieser Brautgemeinde werden wollen, was wir wollen, dann müssen wir auch solche Themen anfassen. Halsstarrigkeit, Unbelehrbarkeit, Egoismus und so weiter. So, zum Abschluss für diesen Teil. Die meisten Menschen sind bereit zu lernen, aber nur die wenigsten sind bereit, sich belehren zu lassen. So viel jetzt für diesen ersten Teil und ich denke, dass wir zum nächsten E-Kurs hier einfach nochmal fortfahren.